Warnung. In der folgenden Episode wird sexualisierte Gewalt erwähnt und beschrieben.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Her mit dem schönen Leben, unserem Podcast zu feministischen Perspektiven auf bezahlte und unbezahlte Arbeit. Und ich bin Senta von Klasse für sich. Unser Thema heute sind Frauenbeauftragte in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Viele Menschen und somit auch Frauen mit Behinderungen arbeiten in Werkstätten und seit 2017 gibt es dort nun verbindlich spezielle Vertreterinnen, die sich als Peer-Beraterinnen für die Gleichstellung einsetzen. Wie auch in einer Studie vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2011 erhoben wurde, sind behinderte Frauen deutlich häufiger von Gewalt und Armut betroffen als andere Menschen. Und um diesen Risiken im Lebensbereich Arbeit entgegenzuwirken, sollen Frauenbeauftragte in Werkstätten helfen, die weiblich Beschäftigten zu empowern und als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung stehen. Wie das genau umgesetzt wird und was dabei wichtig ist, hören wir heute. Dazu haben wir zwei tolle Gäste hier, die uns mehr zu dem Thema erzählen können. Einmal Anna, sie ist Beschäftigte in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen in Mannheim und dort Frauenbeauftragte. Und ihre Kollegin Tina. Tina ist Annas Vertrauensperson in der Werkstatt. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Anna, magst du vielleicht mal erzählen, du arbeitest in der Werkstatt. Wie lange bist du da schon?
35 Jahre.
35 Jahre, das ist eine lange Zeit. Und was machst du da so? Wie kann ich mir das vorstellen in der Werkstatt?
Nur am Anfang habe ich die Arbeit gemacht, Kugelschreiberlame haben wir gemacht. Dann bin ich zu der anderen Gruppenleiterin gegangen, dann haben wir andere gemacht, Arbeit. Uhren haben wir gemacht und jetzt machen wir die Kartonage. Und noch irgendeine Arbeit ist gekommen, von der Metall irgendwas.
Also es hat immer so ein bisschen gewechselt, was du gearbeitet hast.
Ja.
Und wie viele Tage in der Woche arbeitest du?
Ich schaffe 4 Tage in der Woche und einen Tag bin ich frei. Ich habe 20 Jahre abgeschafft und da habe ich mir entschieden, einen Tag frei zu nehmen.
Tina, vielleicht kannst du noch mal erzählen, genau wie das so in der Werkstatt abläuft. Für wen wird da produziert?
Wir arbeiten insgesamt für die Gemeinde Diakonie Mannheim. Also wir sind die Gemeinde Diakonie Mannheim und die Werkstätten sind die Diakoniewerkstätten Rhein-Neckar. Die produzieren viel für externe Auftraggeber und Kunden, die dann quasi von uns Sachen zusammenbauen oder falten lassen. Genau, es wird auf jeden Fall also wirtschaftsnah produziert und danach auch weiterverwendet.
Und wie lange gibt es die Werkstatt eigentlich schon?
50 Jahre, glaube ich. 50 Jahre. Vorige Jahre haben die 50 Jahre irgendwann gefeiert.
Genau, also es gibt nicht jede Werkstatt gleich lang, weil, deswegen, dazu kommen wir später noch, es gibt ja auch mehrere Frauenbeauftragten für mehrere Werkstätten. Aber die erste Werkstatt Neckarau, gibt es schon sehr, sehr lange.
Und Anna war die letzten 20 oder 35 Jahre dabei?
Ja, ich bin 1. April, das gab gar keine 1. April, 85. Jahr bin ich dran gekommen.
Ah, 1985.
Ja.
Und in den Werkstätten, wie funktioniert das so mit, also wie ist die Stimmung und wie ist die Beteiligung, dass ihr auch mitbestimmen könnt als Mitarbeitende? Anna, kannst du da was zu erzählen?
Mm-mm.
Mag Tina dann was dazu erzählen?
Genau, also jede Werkstatt hat einen Werkstattrat. Und die Werkstatt Vogelstang, da wo Anna arbeitet, hat auch eine Frauenbeauftragte. Das ist die Anna. Die sind beide gewählte Vertreter. Anna wird nur von den Frauen der Werkstatt gewählt. Der Werkstattrat wird von allen Werkstattbeschäftigten gewählt. Dieser Werkstattrat vernetzt sich erstmal natürlich mit den anderen Werkstatträten, den anderen Werkstätten der Gemeinde Diakonie. Und die Frauenbeauftragten treffen und vernetzen sich unter normalen, Nicht-Corona-Bedingungen auch sehr viel. Also, dass die Frauenbeauftragten sich treffen und austauschen. Und im Moment versuchen wir das eben dann über Zoom zu machen. Diese gewählten Gremien treffen sich mit der Leitung und sind mitstimmungs- und zustimmungsberechtigt für Veränderungen wie beispielsweise Veränderungen an der Arbeitszeit, Veränderungen am Lohn, Veränderungen an Essenssachen und so weiter und so fort. Also, und die sind zustimmungspflichtig. Das Ganze basiert auf der Diakonie-Mitwirkungsverordnung.
Okay, das heißt, Anna, du wurdest gewählt von den anderen Frauen.
Ja.
Und wie war das für dich?
So, schade dich.
Hast du dich gefreut, dass sie alle für dich gestimmt
Ja.
haben? Vielleicht noch als Information, warum gibt es das eigentlich, Frauenbeauftragte?
Nur ab und zu, die Frauen wollen nicht den Männern erzählen, wenn was passiert und sowas, wenn eine Frauensache geht, auf die Frauensache geht, dann wollen sie den Männern nicht erzählen, sowas. Und für die Frauen, da kommen sie gleich auf die Frauen.
Und was sind das so für Frauensachen, die Sie den Männern nicht erzählen wollen? Hast du da ein Beispiel?
An die Priester gehen und sowas zum Beispiel.
Hm, okay. Und so an die Brüste fassen, das gibt es auch manchmal in der Werkstatt.
Ja.
Ja, das kann ich verstehen, dass die dann lieber mit anderen Frauen sprechen.
Ja, genau.
Und Frauenbeauftragte eben gibt es ja nicht nur in Mannheim in der Werkstatt, sondern gibt es ja mittlerweile überall in Deutschland. Tina, kannst du da vielleicht was zur Geschichte erzählen, wie es dazu kam?
Genau, also die Geschichte der Frauenbeauftragten in Einrichtungen, das war erstmal angelegt als Frauenbeauftragte in Einrichtungen, bedeutet eigentlich sollte es sein für Wohnhäuser und für Werkstätten. Jetzt hat sich die Sache mit den Werkstätten wohl zuerst durchgesetzt und ist seit 2017 in der Werkstättenmitwirkungsverordnung verankert. Begonnen hat es 2003. Da haben die Frauen mit Lernschwierigkeiten von Mensch zuerst e.V. Das erste Mal Frauenbeauftragte in Werkstätten und Wohneinrichtungen gefordert. Wir haben dazu eine Unterschriftensammlung gemacht und die an die Politik übergeben. Genau, dann gab es verschiedene Projekte vom Weibernetz und auch in Kooperation mit Mensch zuerst e.V., die Infos zusammengestellt haben und dann auch Materialien gesammelt haben, um Frauenbeauftragte zu schulen. Und auch wir haben beispielsweise eine solche Schulung erhalten und bekommen die auch immer noch durch die Susanne Hasel. Die kommt dann und schult uns und andere Frauenbeauftragten aus der Region und oftmals sind eben auch die Vertrauenspersonen, also ich und andere Vertrauenspersonen da dabei. Und die schult dieses Curriculum vom Weibernetz, das ist ein Ordner, der heißt Ich werde Frauenbeauftragte. Der ist auch in leichter Sprache. Da werden verschiedene Aspekte vom Frauenbeauftragten sein abgearbeitet, zum Beispiel, wie man sich in welchen Situationen gut verhalten kann, wo man Unterstützung bekommen kann, was für Hilfsangebote es gibt, auch in den einzelnen Städten. Und Susanne Hasel schult uns da im Auftrag von der FEZ. Die FEZ ist das Frauenberatungs- und Therapiezentrum Stuttgart e.V. Das heißt, oftmals war das bei uns in der Gemeinde Diakonie vor Ort und dann kamen andere Frauenbeauftragten aus Einrichtungen in der Nähe dann auch zu uns. Und wir hatten jetzt auch mal vor, wohin zu fahren. Das hat leider nicht geklappt letztes Jahr.
Ja, und Anna, was sind das da so für Themen, an die du dich erinnern kannst, die ihr da so besprochen habt?
So Thema waren nicht, aber wenn was dran kommt, dann immer die Vergewaltigung.
Ja, genau. Also sexuelle Übergriffe und der Umgang mit sexuellen Übergriffen ist halt immer ein gutes Beispiel in den Schulungen. Also eben da, wie man sich verhält, wo man Hilfe holt. Und auch genau als Beispiel, was für Beratungsstellen es gibt, an wen man sich meldet. Wir haben auch eine Prozessbegleiterin im Kurs gehabt, die beispielsweise auch Opfer oder eben auch Frauen mit Behinderung, die zu Opfer von sexueller Gewalt werden, dann zu Prozessen begleitet. Sie hat uns erklärt, wie das geht und auch wie so eine Gerichtsverhandlung geht. Dann haben wir gelernt, was für Beratungsstellen gibt es, mit denen wir uns austauschen und vernetzen können. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon mal in Anspruch genommen, dass wir dann zum Beispiel mit einer Frau in so eine Beratungsstelle gegangen sind.
Das heißt, Anna, gab es schon Situationen, in denen Frauen sich an dich gewendet haben?
Nicht so oft.
Sachen, wo sich die Leute an die Anna gemeldet haben, waren halt Dinge wie Grapschen oder dass sie unzufrieden waren wegen Sachen auf der Arbeit und auch Fälle, wo wir nicht so ins Detail gehen können. Aber oftmals ging es eben um sexuelle Übergriffe.
Aber das heißt, die Frauen wissen auch, Anna, wo sie dich finden können. Woher wissen die das?
Ja, ich gehe durch den Werkstatt rum und melde mich, wo bin ich, in welche Ecke.
Ja, Anna arbeitet oft an derselben Stelle. Und es gibt natürlich auch Aushänge, die wir zusammen gemacht haben, wo das Bild von der Anna drauf ist und drauf steht, dass sie Frauenbeauftragte ist. Genau. Und wir haben auch schon Sprechstunden angeboten, haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass die Frauen lieber die Anna während der Arbeitszeit ansprechen, außerhalb von den Sprechstunden, was ja auch völlig in Ordnung ist.
Genau.
Und was machst du dann, Anna, wenn eine Frau kommt und sagt, das ist mein Problem?
Na, dann höre ich sie aus am Anfang und dann beruhigen, da lasse ich beruhigen, da irgendwas machen, ausschneiden oder noch irgendwas, puzzeln zum Beispiel am Computer, puzzeln und lasse sie beruhigt am Anfang. Wenn sie so erbost und so geht, dann beruhigen am Anfang, dann kann man sprechen. Über Nacht kann sie nach Hause gehen, dass sie beruhigt sich, schläft aus und dann kann sie zu mir kommen und erzählen, was da passiert.
Und manchmal gehst du ja auch dann mit der Person zur Leitung.
Ja, genau. Wenn was so ist, so am Anfang geht zu der Werkstattrat, dann geht zu der Gruppenleiter, am Anfang, dann geht zu den Werkstattrat, dann kommt die Andrea Braun, die Vertrauensperson, und dann am letzten geht zu der Leitung. Die Leitung ist immer letzte bei uns.
Okay. Habt ihr das auch so gelernt?
Na, das habe ich mich drauf gesetzt, so. Wenn du gehst gleich zu dem Leitung, da passiert überhaupt irgendwas. Aber wenn du gehst Stufen nach, zu den Gruppenleiter, am Anfang geht die Vertrauensperson, dann geht die stufeweise. Und dann geht die letzte zu dem Leitung. Das ist meine Meinung.
Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie schlimm die Situation
Ja,
ist.
genau.
Wenn sich jemand aufregt über die Arbeit, dann ist es manchmal auch gut, wenn er mit dem Gruppenleiter und mit der Anna drüber redet. Wenn man jetzt aber eine schlimme Situation hat, wie zum Beispiel jemand fasst dir an den Busen, dann glaube ich, wart ihr schon relativ schnell bei der Leitung.
Ja, genau.
Genau. Also, aber natürlich ist es auch so, dass vielleicht nicht jeder mit jedem Problem direkt zur Leitung gehen möchte.
Wenn auf sowas geht, dann ja. Dann geht zu der Leitung.
Genau, aber wenn es um was Ernstes geht, dann auf jeden Fall schon schnell.
Ja, genau. Wie schnell ist möglich?
Damit die Sache sozusagen ausgeräumt werden kann und damit man sich drum kümmert.
Es ist halt auch wichtig, dass die Anna nicht das Gefühl hat, dass sie für jedes einzelne Problem, das an sie herangetragen wird, selbst allein verantwortlich ist und es lösen muss. Das geht oft gar nicht. Und das ist auch nicht die Aufgabe der Frauenbeauftragte. Die Aufgabe der Frauenbeauftragten ist ja, da zu sein für die Frau, aber sie kann nicht.
Selbst entscheide, kann ich nicht.
Doch, du kannst schon selbst entscheiden,
Ja,
aber du
aber
kannst nicht jede Krise alleine lösen.
nein,
Genau.
nur durch die Leitung geht's unbedingt.
Richtig, eine Leitung hat halt ganz andere
Ja.
Möglichkeiten, auch mit so Konflikten umzugehen, wie zum Beispiel die Leute räumlich zu trennen und so weiter und so fort. Das kann natürlich eine Beauftragte nicht.
Genau.
Ja, was sind denn noch so Beispiele von Konsequenzen? Also was passiert, wenn solche Probleme auftauchen?
Also es gibt auf jeden Fall immer Gespräche. Dann muss halt geschaut werden, ob diese Leute, gerade wenn es jetzt um sexuelle Übergriffe geht, können die meistens danach nicht mehr in derselben Arbeitsgruppe arbeiten. Dann gibt es eine räumliche Trennung. Dann schaut man oft manchmal und beobachtet, wie geht es jetzt weiter? Passiert da nochmal was? Und wir machen es eben so, dass erstmal die Anna sich immer wieder als Gesprächspartner dann anbietet und ich mich in der Unterstützung der Anna selbstverständlich auch. Und wenn die Frau das wünscht, dass man auch externe Beratungsstellen hinzuzieht, wenn sie diese Unterstützung möchte. Und was wir auch immer machen, ist, wir suchen dann, also wenn es so einen ähnlichen Vorfall gab, was ja sich manchmal, also wie gesagt, jetzt auch wiederfindet im Schulungsordner, darüber Texte raus in leichter Sprache, und manchmal lese ich dann auch vor. Also was man da machen kann, dass es eben wichtig ist, dass Person nicht selbst daran schuld ist und so weiter und so fort. Also die normalen, dass man halt ein Maximum an Unterstützung versucht, der Person zu geben. Erstmal natürlich vor allen Dingen durch Anna, die vor Ort ist und die Ansprechpartnerin ist und sich dann kümmert und dann auch in Abständen nochmal nachfragt.
Gibt es denn sowas wie Frauengruppen oder so Runden, wo Frauen sich darüber austauschen können? Über sowas wie sexuelle Gewalt, was es überhaupt ist und dass man da eben nicht selber dran schuld ist?
Die Gemeindediakonie bietet Fortbildungen an, in dem Fortbildungsprogramm für die Beschäftigten, beispielsweise zu Selbstbehauptung, und auch dazu, wie man eben, also Stoppschreien, die Hand hochziehen, wird da geübt und eben auch, was für Hilfeangebote es gibt, wie man damit umgeht. Plus die Frauenbeauftragten selbst sind natürlich auch darin geschult, also in, wie man damit umgeht. Und das haben wir auch schon mit Frauen, die betroffen waren, dann so ein bisschen geübt. Aber wie gesagt, so Schulungen werden angeboten und da kann man sich anmelden, wenn man daran Interesse hat. Und da sind dann auch nur Frauen. Also es ist schon ein speziell auf Frauen ausgerichtetes Angebot.
Und Anna, wie ist es für dich? Kannst du da einfach offen drüber sprechen oder fällt dir das auch schwer, über so sexuelle Gewalt zu sprechen oder andere Gewalt?
Das ist zu schwer. Das geht gleich in der Werkstatt rum.
Ja.
Da muss man Stille haben.
Richtig. Also Schweigepflicht ist natürlich
Ja,
enorm wichtig,
genau.
weil man ja danach mit niemandem darüber reden darf,
Nein.
was man erzählt bekommen hat. Vor allen Dingen, weil oftmals in der Werkstatt es ja auch ja, wichtiger ist, auf Geheimhaltung zu achten.
Wie bei jeder Arbeitsstelle.
Richtig. Wie bei jeder Arbeitsstelle und in dem Fall nochmal mehr, weil natürlich das auch mit Vertrauen zu tun hat, wenn man ein Geheimnis gesagt bekommt und dann aber auch versuchen muss, bestmöglich zu unterstützen. Und deswegen ist es gut, dass zum Beispiel Anna und ich gar keine Schweigepflicht zwischeneinander haben müssen und auch darüber reden können.
Wenn wir noch machen in den Film.
Genau. Wenn wir uns in echt treffen können, ist es um einiges besser. Im Moment dürfen wir uns leider nicht in echt treffen, weil ich die Werkstatt nicht betreten darf wegen Corona als externe Vertrauensperson. Genau, aber wir können zum Beispiel telefonieren. Ich kann Anna auch Sachen erzählen, die aus anderen Gremien und so weiter und so fort. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine andere Frauenbeauftragte am Gesamtwerkstatt teilnehmen würde und da wäre was über Frauen, dann dürften wir auch geheim darüber reden. Obwohl die Infos aus dem Gesamtwerkstattrat, also das ist das Gremium aller Werkstatträte, eigentlich auch geheim sind. Aber wir beide dürften miteinander darüber reden.
Ja, du hattest ja schon so ein bisschen erwähnt, wie du als Vertrauensperson da auch dabei bist. Vielleicht kannst du noch mal trotzdem einen kurzen Satz dazu sagen, was sozusagen der Sinn einer Vertrauensperson ist.
Genau. Ich bin die in dem Fall externe Vertrauensperson für Anna und die beiden anderen Frauenbeauftragten. Ich arbeite nicht in der Werkstatt, sondern im anderen Teil der Gemeindediakonie und komme also von außen rein und habe dadurch, das ist natürlich einer der Vorteile, nicht den Konflikt, dass die Werkstattleitung auch mein direkter Vorgesetzter ist, sondern dass ich da, genau, das ist der Unterschied zum Beispiel zwischen interne Vertrauenspersonen, interne Vertrauenspersonen, die auch in der Werkstatt zum Beispiel Gruppenleiter sind, kennen die Werkstatt sehr gut und wissen viel über ihre Abläufe, das ist ein Vorteil. Aber auch externe Vertrauenspersonen können von Vorteil sein, weil sie quasi ein externer Ansprechpartner für die Frauenbeauftragte sind und da jetzt zum Beispiel nicht in Freistellungszugzwang sind. Denn natürlich muss es ja eine Freistellung von der Arbeit in irgendeiner Form geben. Also sowohl für die Frauenbeauftragte selbst als auch für die Vertrauensperson. Also ich bin dabei quasi in Form einer persönlichen Assistenz. Ich helfe, Treffen zu organisieren, Sachen zu planen. Ich mache Notizen. Ich versuche, die Sitzungen vor- und nachzuarbeiten. Ich formatiere Aushänge mit Bildern von den Frauenbeauftragten drauf. Solcherlei Dinge mache ich. Und ich versuche, die Frauenbeauftragten, also es gibt drei, also noch zwei außer Anna, möglichst gut in ihrem Amt zu unterstützen.
Gibt es da noch Dinge, also ich finde, das klingt total sinnvoll und das klingt auch ganz danach, dass es auch angenommen wird von den Frauen, dass sie das gut finden. Gibt es da noch irgendwas, was fehlt?
Was könnte man noch einen Männerbeauftragten reinstellen? Ja, wenn man die Männer kennt zusammen, oder?
Könnte man machen. Also es war auch immer wieder im Gespräch, aber da ist jetzt noch nicht so eine Sache ist, die auch schon eine eigene Vertrauensperson hat und auch noch keine Kandidaten und nicht gewählt ist, gibt es natürlich bis jetzt noch nicht. Weil natürlich, das ist auch ganz wichtig, Frauenbeauftragte müssen immer gewählt sein. Und wenn eine Frauenbeauftragte zurücktritt, gibt es auch immer Nachrücker. Also das ist keine Sache, die bestimmt wird, sondern eine Sache, die immer gewählt ist. Und wenn jetzt zum Beispiel alle Nachrücker zurücktreten würden, müsste man auch neu wählen.
Wann stehen denn die neuen Wahlen an? Wann wird wieder gewählt, Anna?
Im Oktober, glaube ich.
Und hast du Lust, weiter Frauenbeauftragte zu sein?
Ja.
Macht dir das Spaß, als Frauenbeauftragte zu arbeiten?
Lass nicht zu Hause hocken.
Genau, und die anderen Frauen unterstützen.
Genau.
Gibt es denn eigentlich Mitarbeitende bei euch in der Werkstatt, die in einer Gewerkschaft sind?
Nein. Also wir haben eine Mitarbeitervertretung. Die ist auch von uns Mitarbeitern gewählt.
Okay, aber genau, Mitarbeitervertretung dann für die Betreuer und Betreuerinnen.
Ja, für die, also die es gibt die Mitarbeiter, das sind die Menschen, die quasi Gruppenleiter sind oder so wie ich Übersetzer sind oder Vertrauenspersonen. Und dann gibt es die Beschäftigten, das sind die Menschen, die in der Werkstatt arbeiten. Ja. Also zum Beispiel die Kartons falten, sind Beschäftigte. Ich weiß nicht, ob einzelne Mitarbeiter in der Gewerkschaft sind. Das wäre dann aber nichts, von dem ich bis jetzt gehört habe. Möglich ist es natürlich.
Ja, ich dachte jetzt auch von den Menschen, die jetzt da in der Herstellung arbeiten, also von den Menschen mit Behinderung.
Anna, hast du schon mal gehört, dass jemand in der Gewerkschaft schafft das?
Keine Ahnung.
Natürlich haben die Werkstattbeschäftigten einen Werkstattrat, der sich für sie einsetzt.
Und wie ist der Werkstattrat? Sind da auch Frauen dabei bei euch?
Ja, aber die ist krank.
Genau, da sind auch Frauen dabei.
Und die und die anderen. Eine und die anderen sind krank.
Also es sind zwei Frauen dabei und Anna ist bei den Sitzungen dabei. Allerdings sind die Frauen im Kontext des Werkstattrats stimmberechtigt und Anna leider nicht. Bedeutet, sie kann, sie sagt ihre Meinung und beteiligt sich, aber da sie nicht direkt in den Werkstattrat gewählt ist, ist sie in dem eher in der beratenden Funktion. Und natürlich kann uns der Werkstattrat auch in vielen Fällen, wenn es Probleme gibt, uns eine sehr große Stütze sein. Einfach weil die eben auch Probleme in der Werkstatt, die es gibt, auch wenn die Frau zum Beispiel auch möchte, dass wir oder uns erlaubt, mit dem Werkstattrat über das Problem zu reden, dann ist der Werkstattrat auch da sehr gerne für die Frauen. Also es soll keinerlei Konkurrenz entstehen, dass gesagt wird, oh, der Werkstattrat kümmert sich jetzt um die Probleme von einer Frau, das geht nicht, oder die Frauenbeauftragte kümmert sich jetzt alleine um eine Sache, das geht nicht, sondern es ist wirklich schön, gut zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen. Das funktioniert im Vorgestand, finde ich sehr gut.
Genau.
Arbeitest du gerne mit dem Werkstattrat zusammen?
Ja.
Ja, und das ist auch ganz wichtig, weil die Frauenbeauftragte so erstmal sehr viel mehr Informationen mitbekommt, was in der Werkstatt passiert. Und außerdem man auch in dem Amt dann nicht immer alleine auf weiter Flur ist, sondern Anschluss hat.
Anna, wenn du die perfekte Werkstatt hättest oder die perfekte Arbeit, wie würde die aussehen?
Oh, Büroarbeit.
Du würdest nur im Büro arbeiten. Ja?
An der Klaviatur, ja.
Nur an der Tastatur.
Ich
Das
nenne sie Klaviatur.
klingt doch schöner.
Ja.
Und wie wäre es da auch mit Frauenbeauftragte und mit Werkstattrat, so wie es jetzt ist? Oder wäre da was anders noch?
Nein, es wird insgesamt Werkstattrat und die Frauenbeauftragte, alle zusammen.
Alle arbeiten zusammen daran,
Ja.
dass es den Mitarbeitenden gut geht.
Genau.
Ja, Tina, hast du noch irgendwas, was dir aufgefallen ist oder bei dem du denkst, weiß ich nicht, das fehlt noch oder?
Ich denke, es ist wichtig, mutig am Ball zu bleiben. Ich habe damals gehört davon, dass es Frauenbeauftragte gibt und ich habe sofort gedacht, das ist eine super Sache, ich möchte das auf jeden Fall unterstützen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, auch als Unterstützerin den Frauenbeauftragten immer wieder zu sagen, wie wichtig das ist, was wir machen. Und da auch so emotional zu unterstützen und zu versuchen, da eine positive Energie reinzulegen, weil oft sind gerade Gremiumsarbeiten eine Sache, die manchmal auch langwierig sind und auch lange dauern. Und umso wichtiger ist es, finde ich, dass die einzelnen Frauenbeauftragten wissen. Also zum Beispiel auch, es gilt auch natürlich für die anderen Frauenbeauftragten. Da haben wir eine Frauenbeauftragte, die Olga Sommerfeld in der Werkstatt Neckarau und die Simone Herbel, die ist übergreifend quasi von allen Frauen der Diakoniewerkstatt Rhein-Neckar gewählt. Da halt eben möglichst zu unterstützen und den Frauenbeauftragten immer wieder zu versuchen, Mut zu machen und ihnen zu sagen, wie wichtig ihr Amt ist.
Wird das manchmal vergessen?
Das nicht, aber wenn man zum Beispiel eine Sprechstunde macht und dann kommt keiner, das kann ganz schön frustrierend sein. Gerade am Anfang.
Ja, verstehe.
Und da macht man irgendwie einen schönen Aushang und bereitet sich vor und dann kann es manchmal am Anfang passieren, dass die Leute eben oder eben die Frauen lieber so kommen oder eben nur natürlich anlassbezogen und so weiter und so fort. Und das Bekanntmachen der Frauenbeauftragten in der Werkstatt ist ein langwieriger Prozess. Und da kann man schon mal manchmal ein bisschen gefrustet sein.
Ging es dir manchmal auch so, Anna, dass du dachtest, oh, niemand kommt, es wird gar nicht gebraucht?
Gebrauchte werde ich schon, aber kommt überhaupt gar keiner. Ab und zu kommt jemand.
Genau, und das in sich selbst ist ja schon mal ein Erfolg, dass die wissen, dass sie dich ansprechen können. Aber das Bekanntmachen davon, das dauert oft sehr lange. Aber natürlich sind Anna, Olga und Simone auch die erste Generation von Frauenbeauftragten in den Diakoniewerkstätten insgesamt bei uns. Deswegen war es nochmal mehr, weil im Gegensatz zu einem etablierten Gremium wie dem Werkstattrat, den es schon seit Jahrzehnten gibt, war das natürlich jetzt immer was ganz Neues.
Ja, Anna ist Pionierin.
Genau.
Nun, ja, den Pionier, den Galstock kann man hängen. Habt ihr schon gesehen, Pionieren? Nein?
Pioniere, ja.
Naja, mit der roten Halstuch.
Mit ihren Halstüchern. Ja, ich meinte, weil du die allererste Person wirst, die
Naja,
in eurer
nein.
Werkstatt jetzt Frauenbeauftragte war. Ja, na, das muss ich dann wahrscheinlich ja eben rumsprechen und etablieren, dass es die
Genau.
Frauenbeauftragte gibt und dass Auch mit der Schweigepflicht, das wissen dann vielleicht auch nicht alle sofort.
Ja, und wir müssen halt auch einiges dafür tun. Also müssen Aushänge machen, wir müssen immer wieder nacheinander versuchen, die Frauen anzusprechen, wenn neue Frauen in die Werkstatt kommen, dann ihnen zu sagen, dass es eine Frauenbeauftragte gibt, dann einen Flyer machen, dann auch in anderen Werkstätten dafür sorgen, dass die Frauenbeauftragte auf dem Flyer vom Werkstattrat vielleicht sogar drauf sein kann. Manchmal funktioniert es auch ganz gut. Und eben immer wieder daran erinnern und hoffen auch, dass der Werkstattrat uns unterstützt und wir ihn unterstützen und die zum Beispiel auch mal vorschlagen, dass jemand jetzt zum Beispiel auch mit Anna über dieses Problem reden könnte.
Und gibt es sonst noch, weiß ich nicht, fällt euch noch ein Appell ein an die Politik oder also was jetzt nicht so im Kleinen nur gemacht werden muss?
Auch Politik. Da bin ich weit entfernt von der Politik. Ja.
Ich bin froh, dass es in der Mitwirkungsverordnung drin steht und damit verankert ist, dass es Frauenbeauftragte in Werkstätten geben soll. Ich würde mir wünschen, dass es Frauenbeauftragte auch in Wohneinrichtungen, zum Beispiel für Menschen mit Behinderung, in den Verordnungen da geben würde. Das wäre ein ganz toller Schritt, weil gerade im Wohnraum ja auch oft es um die Privatsphäre geht und auch die Privatsphäre von erwachsenen
Ja.
Frauen mit Behinderung ja auch, genau, auch ein wichtiges schützenswertes Gut ist und da auch wahrscheinlich auch in Wohneinrichtungen es gut ist, wenn man Unterstützung hat durch eine Frauenbeauftragte. Und es gibt es wahrscheinlich schon auf einer freiwilligen Basis, aber ich glaube nicht, dass es schon wo verankert ist.
Ja, das ist total wichtig. Da verbringen die Menschen ja dann auch total viel Zeit. Und
Genau.
genau, gerade in diesem Privatbereich. Anna, wo wohnst du auch in einem Heim?
Nein, ich wohne noch bei meinen Eltern.
Ah, okay. Da gibt es dann keine Frauenbeauftragte.
Nein.
Also es gibt Anna, sie ist die Frauenbeauftragte.
Ich bin zu Hause Frauenbeauftragte.
Sehr gut.
Da muss man auch stark
Ja.
sein.
Ja, musst du da dann auch Ansagen machen
Ja.
zu Hause?
Ich will das und fertig.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Teil, zumindest wie ich es verstanden habe, von Frauenbeauftragten, ne, auch so deutlich zu machen, was sie wollen und was ihnen wichtig ist und dass man da nicht drüber geht.
Ja, Frauenbeauftragte müssen auch sehr viel können. Also sie müssen vor anderen Menschen sich trauen, vor anderen Menschen zu reden, oder das zu üben, vor anderen Menschen zu reden und eben auch sich trauen, Sachen zu benennen, die manchmal unangenehm sind, wie zum Beispiel sexuelle Übergriffe oder Vergewaltigungen oder dass man nicht an den Busen fassen darf. Und das ist auch was, was manchmal eine Herausforderung sein kann.
Ja, wie ist es für dich, Anna? Ist es okay für dich, solche Sachen zu sagen?
Ja, muss man sagen. Wenn wir nichts sagen, dann macht derjenige auch sowas.
Richtig, genau. Also wenn man erstmal muss man sich natürlich selber trauen, das zu sagen, sollte es einem selber passieren. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, die Frauen dazu zu versuchen zu überzeugen, solche Dinge zu benennen, auch wenn sie unangenehm sind.
Genau.
Ja, und hilfreich ist natürlich, wenn das passiert, dass dann auch was verändert wird.
Richtig.
Da werden wir Gespräche führen und mit dem und mit denjenigen und mit der Frau und mit dem Mann und dann geht's weiter.
Ja.
Und dadurch, dass die Frauen eben auch mitbekommen, dass die Anna für andere Frauen da ist und sie unterstützt, wird halt eben auch Vertrauen aufgebaut. Und das ist der zweite Teil, der nicht Öffentlichkeitsarbeit ist. Also der nicht in Aushang machen oder eine Durchsage über die Lautsprecheranlage machen ist, sondern wo es eben darum geht, dass eine Mund-zu-Mund-Propaganda entsteht. Also dass die wissen, guck mal, meine Freundin, die hat auch mit der Anna geredet, dann wenn mir was ist, dann traue ich mich das auch.
Genau.
Ja, ganz viel Vertrauensaufbau. Ja. Und wie ist es dann, die Situation, die ihr bisher hattet, waren dann untereinander?
Da trennen sie sich.
Ja, genau. Viele, die davor, also was Anna, glaube ich, meint. Bitte unterbreche mich, wenn ich mich irre. Richtig, dass oft eben Menschen, die, wo es Vorkommnisse gab, danach räumlich getrennt sind und nicht mehr in derselben Gruppe arbeiten können, beziehungsweise nicht mehr im selben Gebäude aus ganz offensichtlichen Gründen des Schutzes. Und die Sachen, die bis jetzt in den letzten Jahren an die Anna herangetragen wurden, bitte korrigiere mich, sind meistens Fälle, wo Beschäftigte untereinander übergriffig sind. Also küssen, obwohl es die andere Person nicht will, oder auch eben an den
Anfassen.
Anfassen, richtig.
Wenn die Betreuer irgendwas machen, was die Frauen irgendwie doof finden oder so, gibt es da dann auch die Möglichkeit, dass sie sich an wen wenden?
Also wir haben eine Matrix, das ist so, Anna, du erinnerst dich, das haben wir ganz oft besprochen, dieser Leitfaden, was nacheinander passiert und wer der Ansprechpartner ist. Und der Ansprechpartner für Übergriffe durch Gruppenleiter oder auch Betreuer in der Wohneinrichtung ist immer der Vorgesetzte. Das heißt, genau, wenn jetzt zum Beispiel was passieren würde zwischen einer Beschäftigten und einem Gruppenleiter, und der Gruppenleiter würde sich nicht korrekt verhalten oder wäre übergriffig, dann würde auch die Anna das selbstverständlich der Leitung melden.
Da muss ich sowieso melden.
Richtig, da gibt es natürlich auch, wenn also Anna sagt, sie müssen sowieso melden, natürlich gibt es dazu auch eine gesetzliche Verpflichtung.
Die gehen sowieso weit.
Richtig.
Wenn was passiert, dann gehen diejenige Person geht so immer weiter.
Genau, wir geben das der Leitung weiter und die verständigt dann wahrscheinlich die Polizei.
Okay, das heißt, da gibt es Verfahren.
Genau, da gibt es Abläufe. Die Frauenbeauftragten waren auch im Gesamtwerkstattrat in den letzten Jahren mit dem Entstehen und dem Überarbeiten dieser Abläufe haben sich die Frauenbeauftragten viel beschäftigt. Und wir haben auch zusammen uns das angeguckt und überlegt, an welchen Stellen das gut funktioniert und an welchen Stellen es noch nicht funktioniert. Zum Beispiel, wer wann informiert wird und so weiter. Und haben das überarbeitet. Und jetzt ist es quasi fertig und wir schauen uns das ab und zu nochmal an.
Ja, gut. Gibt es eigentlich noch irgendwas, was du gerne erzählen würdest, Anna, was ich noch gar nicht gefragt habe?
Das weiß ich nicht.
So als Frauenbeauftragte und Frau, die in einer Werkstatt arbeitet.
So kommen wir nicht zusammen, aber wenn was passiert, nur wenn was passiert.
Du meinst, man braucht die Frauenbeauftragten vor allen Dingen, wenn was passiert. Ja.
Ja, und es ist total schön, dass es installiert wurde. Ja.
Richtig, und ich finde auch, unsere Frauenbeauftragten sind alle drei ganz engagierte, super tolle Frauen, die sich da wirklich einsetzen und auch wirklich da mutig das Amt ausfüllen. Und das ist natürlich dann eine Freude, das zu unterstützen.
Danke. Vielleicht.
Ja, schön. Ja, ich danke euch auch für das Gespräch und für die ganzen Informationen, die ihr gegeben habt und hoffe, dass der Appell auch bald umgesetzt wird. Tina, den du formuliert hast, dass es auch in Wohneinrichtungen total wichtig ist, Frauenbeauftragte zu haben.
Genau. Also das ist ja auch eine Sache, die eigentlich mit dem Vorschlag, Frauenbeauftragte zu haben, schon vorgeschlagen wurde damals. Und das wäre eine absolut sinnvolle Sache, das auch zu haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer irgendwo anfangen.
Ja, und der Anfang ist gemacht.
Genau.
Sehr gut. Ja, dann danke nochmal, Anna, und danke, Tina. Und dann weiterhin frohes Schaffen.
Danke.
Dankeschön.